HR Info. Politik.
Wer hat den größeren roten Knopf auf seinem Schreibtisch stehen? Bei seiner Neujahrsansprache drohte Nordkoreas Führer Kim Jong-un den USA und US-Präsident Donald Trump zog prompt mit. Würde einer von beiden den roten Knopf drücken, wären Millionen Tote die Folge. In der gleichen Neujahrsansprache verkündete Kim Jong-un, Nordkorea wolle an den Olympischen Winterspielen teilnehmen. Ist das jetzt der Beginn einer neuen Entspannungspolitik? Meine Frage in dieser Sendung. Ich bin Isabel Reifenrath. Hallo. Seit einem Jahr drohen sich Nordkoreas Führer Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump gegenseitig.
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Trump drohte immer wieder mit der Totalzerstörung. Nordkoreas Außenminister antwortete, Trump sei ein geistesgestörter seniler Greis. Nordkorea verfügt mit der KN-14 über eine Interkontinentalrakete, die theoretisch 10.000 Kilometer weit fliegen kann. Kann Nordkorea diese Rakete mit Nuklearsprengköpfen bestücken, kann sie auch Europa und die USA atomar bedrohen. Bislang sind die 60 Atomsprengköpfe, die Nordkorea laut Experten schätzungsweise besitzt, vor allem eine Bedrohung für Südkorea, weil sie Seoul auf jeden Fall erreichen würden. Weshalb Südkorea das Gesprächsangebot von Nordkorea dankend angenommen hat. Zur Entstehung des Konflikts zwischen Nordkorea und Südkorea meine Kollegin Anne Bayer mit einem Überblick.
Die Grenze zwischen Nord- und Südkorea scheint sowohl geografisch als auch ideologisch kaum überwindbar. Beide Länder sind durch eine 4 Kilometer breite Pufferzone voneinander getrennt. Auf beiden Seiten sind große Lautsprecher aufgebaut, über die Propaganda verbreitet wird. Und auch das Staatsfernsehen trägt zu dieser Teilung bei. Jeder Raketenabschuss oder Atomtest wird von der landesweit bekannten und Lieblingsnachrichtensprecherin des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un, Ri Chun-hee, als Erfolg verkündet. Für Südkorea und die internationale Staatengemeinschaft sind Meldungen wie diese jedes Mal erneut eine Provokation. Auch wenn es über die Jahre hinweg immer wieder zu Gesprächen und Annäherungsversuchen kam, hält Nordkorea an seinem Ziel, sich als Atommacht zu etablieren, fest. 2006 testete es erstmals eine Atombombe. Es folgten viele weitere Raketentests. Damit verstößt die Führung in Pjöngjang gegen die Auflagen der Vereinten Nationen, was wiederum zu erheblichen Spannungen zwischen Nordkorea und Südkorea als auch dessen Verbündeten, allen voran die USA, führt. So überzogen beide Seiten einander erst im vergangenen Jahr mit Drohungen und Kriegsrhetorik. Donald Trump sprach von der Vernichtung Nordkoreas.
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Dieser Konflikt hat eine lange Geschichte. Angefangen hat die Teilung des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Aufteilung Koreas in eine US-amerikanische und eine sowjetische Besatzungszone. Daraus gingen dann 1948 zwei unabhängige Staaten hervor: die sogenannte Demokratische Volksrepublik im Norden und die Republik Südkorea. 1950 griffen nordkoreanische Truppen Südkorea an, um ein sozialistisches Korea zu schaffen. Damit begann ein 3-jähriger Krieg, bei dem rund 4 Millionen Menschen starben. Südkorea wurde dabei von einigen westlichen Staaten, allen voran den USA, militärisch unterstützt. Nordkorea von der Volksrepublik China und der Sowjetunion. Dieser Krieg besiegelte die Spaltung der koreanischen Halbinsel in ein kommunistisches Nordkorea und die Republik Südkorea. Der Konflikt ist bis zum heutigen Tage offiziell nicht beendet, denn es wurde nie ein Friedensvertrag geschlossen. Als Erbe des Koreakrieges haben die USA in Südkorea knapp 30.000 Soldaten stationiert und halten immer wieder gemeinsam mit südkoreanischen Truppen Manöver ab. Für die Bevölkerung bedeutet dies, jeden Monat werden in Südkorea Notfallübungen durchgeführt. Wenn die Sirenen heulen, sind die Bürger verpflichtet anzuhalten und auf Anweisungen zu warten. Und die Nordkoreaner sehen Südkorea als Stützpunkt der USA, gegen die sie sich auf jeden Fall zur Wehr setzen müssen.
Ein Beitrag von Anne Bayer. Die Gespräche jetzt zwischen den beiden Staaten Nordkorea und Südkorea haben 8 Tage nach Kim Jong-uns Neujahrsansprache stattgefunden. In der demilitarisierten Zone trafen sich Vertreter beider Regierungen. Das Gespräch verlief erfolgreich. Nordkorea will an den Olympischen Spielen in Seoul im Februar teilnehmen. Die Armeen beider Staaten wollen wieder Gespräche aufnehmen. Und im Rahmen des chinesischen Neujahrsfestes sollen sich Familien, die durch die Ländergrenze getrennt voneinander leben müssen, wiedersehen dürfen. Die USA saßen bei diesem Gespräch nicht mit am Tisch. War das der Wunsch der nordkoreanischen Regierung? Unser Korrespondent Jürgen Hanefeld sitzt für uns in Tokio und berichtet von dort aus über Korea. Herr Hanefeld, warum haben denn die USA an dem Gespräch zwischen Nordkorea und Südkorea nicht teilgenommen? Und was steckt dahinter?
Naja, die USA haben sich gegenüber Nordkorea sehr unverschämt benommen. Sie haben die Zerstörung des Staates angedroht. Also da ist gar nicht keine Gesprächsebene zu finden. Außerdem ging es ja am Neujahrstag um die Winterspiele in Südkorea. Und damit haben die USA erstmal gar nichts zu tun.
Warum geht denn Nordkorea jetzt plötzlich diesen Weg der Annäherung? So würde ich das ja schon die Teilnahme an den Olympischen Spielen nennen. Ist es der Druck von Donald Trump oder wirken die Sanktionen des UN-Sicherheitsrates?
Also ich glaube gewiss nicht, dass es der Druck von Donald Trump ist. Auch deshalb nicht, weil dieser Druck so unterschiedlich ist. Also wenn man sich die Äußerungen des amerikanischen Präsidenten in den letzten Monaten anguckt, ist es total widersprüchlich und chaotisch eigentlich, was der Mann sagt. Aber der Südkoreaner Moon ist konsistent bei den Bemühungen, den Norden irgendwo wieder aufzuweichen, sage ich mal. Wir hatten ja bis zum Neujahrstag eine total verhärtete Situation. Aber Moon ist ja ein neuer Präsident, erst seit letzten Mai im Amt, hat sich vorgenommen, eben diese Position des Nordens aufzuweichen. Und vielleicht ist das jetzt gelungen. Natürlich wollen die Nordkoreaner sich auch zeigen bei diesen Spielen. Aber sie haben ja sich sehr, sehr spät dazu entschieden, teilnehmen zu wollen. Die Einladung des Südens stammt aus dem Juni vergangenen Jahres, liegt also Monate zurück. Sie haben gar nichts gesagt, die Nordkoreaner. Und jetzt plötzlich sagen sie, okay, wir machen mit. Und das ist eigentlich der Grund, warum jetzt dieses Zusammentreffen kommt. Der Sicherheitsrat mit seinen Sanktionen hat bestimmt etwas bewirkt, denn den Nordkoreanern geht allmählich der Sprit aus. Also nicht jetzt, aber durch die Sanktionen, vor allen Dingen durch die Ölboykottmaßnahmen, geht den Nordkoreanern wahrscheinlich innerhalb des nächsten halben Jahres tatsächlich der Treibstoff aus. Vielleicht steckt das auch dahinter.
Will Kim Jong-un denn die südkoreanische Regierung so vielleicht auch ein Stück weit auf seine Seite ziehen? Würde das was bringen?
Naja, ich glaube, das geht gar nicht. Also dazu sind diese Seiten viel zu entfernt voneinander. Aber was wir vielleicht zu selten sehen, ist die Tatsache, dass dieses geteilte Land erst seit 70 Jahren geteilt ist und davor waren es über tausende von Jahren ein Land. Das heißt, die Koreaner beider Seiten haben noch immer auch verwandtschaftlich Beziehungen. Man mag einander, man hat dieselbe Kultur, dieselbe Sprache, man isst dieselbe Kimchi, also diesen Sauerkohl. Diese Gemeinsamkeiten der Koreaner sind sehr stark und ich glaube, es geht gar nicht darum, jemanden auf die andere Seite zu ziehen. Beide Staaten, Nord- und Südkorea, haben übrigens ein Vereinigungsministerium, das signalisiert, dass sie eigentlich sich wieder vereinigen wollen. Der Nordkoreaner sagt unter unseren Bedingungen und der Südkoreaner sagt dasselbe, nämlich unter unseren Bedingungen. Aber diese Staaten sind politisch so weit voneinander weg und natürlich ökonomisch auch, dass das nicht das Ziel sein kann. Aber es könnte ein Ziel des Nordens sein, mit diesem Weg jetzt so ein bisschen die Amerikaner rauszudrücken aus diesem ganzen Dialog.
Wie würden Sie denn einschätzen, wie bedeutend ist jetzt die Olympiateilnahme? Ist das jetzt der Beginn einer Entspannungspolitik?
Erstmal, dass es stattfindet, gemeinsam stattfindet, ist sehr, sehr wichtig für den südkoreanischen Präsidenten Moon. Der möchte nämlich aus dieser Sache in Pyeongchang einen dauernden Dialog entwickeln. Der möchte weitermachen. Der will auch, hat er ja auch schon angekündigt, zum Beispiel mit kleinen Schritten Familienzusammenführungen, die es bis vor 2 Jahren noch gegeben hat, benutzen, um die Grenze menschlich aufzuweichen. Das ist sein Ziel. Ob Kim das mitmacht, ob der tatsächlich sich darauf einlässt, noch weitere Schritte zu gehen oder ob der nach den Spielen einpackt und abreißt, das wissen wir nicht.
Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Im Dezember hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen neue Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen. die 10. Resolution seit 2006. Die UN hat beschlossen, dass nur noch maximal 4 Millionen Barrel Rohöl pro Jahr nach Nordkorea importiert werden dürfen. Die Lieferanten müssen künftig Bericht erstatten. Allerdings berichten Geheimdienste, sie hätten über Satellitenbilder gesehen, wie russische und chinesische Tanker auf hoher See Öl an nordkoreanische Tanker übergeben haben. Russland und China weisen die Vorwürfe zurück. Die neue UN-Resolution sieht noch weitere Maßnahmen vor. Gegen nordkoreanische Regierungsmitglieder wurden Reiseverbote verhängt. Ihr Vermögen bei ausländischen Banken wurde eingefroren. Außerdem sollen nordkoreanische Arbeiter, die im Ausland arbeiten, zurück nach Nordkorea geschickt werden. Menschenrechtsorganisationen kritisieren schon lange, dass Nordkoreaner unter schlimmsten Bedingungen für wenige hundert Euro im Monat auf Baustellen in der Landwirtschaft oder in Fabriken im Ausland arbeiten müssen. Martin Lessentin, Sprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte mit Sitz in Frankfurt.
Sie sind ständig überwacht. Und sie sind nicht nur überwacht durch die Firmen, sondern es gibt auch staatliches Personal aus Nordkorea, das sogar in Polen eingesetzt wird. Das zeigt, dass es einfach auch darum geht, Sklavenarbeiter, die ein Produkt jahrzehntelanger Hirnwäsche sind, nicht in die Verlegenheit kommen zu lassen, zu viel über die Welt zu lernen. Und vor allem zu viel mit heimzubringen von dem, was sie über die Welt gelernt haben.
Die Arbeiter dürfen demnach keinen Kontakt zu Einheimischen haben, keinen Zugang zum Internet oder Fernsehen. Meist dürfen sie nur 10% ihres Lohnes behalten. Der Rest fließe in die Staatskassen Kim Jong-uns. Die nordkoreanische Regierung suche gezielt loyale Regierungsanhänger aus und trotzdem hielten sie in der Regel ein Familienmitglied in Nordkorea fest, damit die Arbeiter nicht auf die Idee kommen, zu fliehen. Mit einem nordkoreanischen Flüchtling, der mittlerweile schon seit über 10 Jahren in London lebt, konnte ich mich in Frankfurt treffen. Jo Il Kim, ein Mann um die 50, war Hauptmann beim nordkoreanischen Militär. Er ist geflohen, nachdem sein Onkel vom Regime ermordet wurde. Er spricht regelmäßig mit Informanten in Nordkorea. Laut ihm geht es den Menschen dort immer schlechter. Er sagt, 30% der Soldaten seien unterernährt.
Aber Kim Jong-un 정권은 북한 주민들의 식량권
Das Regime von Kim Jong-un kümmert sich nicht um die Unterernährung und die Ernährungslage der Bevölkerung, sondern steckt alles Geld in die Entwicklung der Nuklearprogramme.
Weltbankzahlen aus dem Jahr 2015 belegen, dass damals 42% der Bevölkerung unterernährt war. Seit März 2016 spricht die nordkoreanische Regierung von einem beschwerlichen Marsch. Also seit 2 Jahren werden Nordkoreas Bürger dazu aufgerufen, Lebensmittel einzusparen. Viele Menschen hungern, so Jo Il Kim. Deshalb würden viele auch versuchen, nach China zu flüchten.
China spielt eine große Rolle. Die chinesische Regierung schickt geflüchtete Nordkoreaner sofort zurück nach Nordkorea, obwohl sie wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage fliehen.
Etwa 300.000 nordkoreanische Flüchtlinge sollen in China leben. Jährlich schickt die chinesische Regierung mehrere tausend Menschen wieder zurück. Jo Il Kim lebt mittlerweile in London. Dort gibt es eine nordkoreanische Botschaft. Er fühlt sich beobachtet. Angeblich gibt es Listen mit den Namen nordkoreanischer Flüchtlinge.
HR Info. Politik.
China und Russland unterstützen Nordkorea. Peking und Moskau wollen den Zusammenbruch Nordkoreas unbedingt verhindern. Für China ist Nordkorea ein wichtiger Puffer. Der nordkoreanische Nuklearkonflikt schränkt die Macht der USA im pazifischen Raum ein. Ein Kollaps des nordkoreanischen Regimes würde für China nur Probleme bedeuten. Mehr Flüchtlinge und wahrscheinlich sogar ein Bürgerkrieg. Die USA haben China in die Rolle des Vermittlers im Nuklearkonflikt gedrängt und tatsächlich wollte China seit Mitte November seine Sanktionen gegen Nordkorea verschärfen. Ist die Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Spielen jetzt ein erster Erfolg dieser verschärften Sanktionen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Bernd Berger. Er ist Experte für chinesische Außen- und Sicherheitspolitik und für Sicherheitspolitik auf der koreanischen Halbinsel. Herr Berger, waren Sie überrascht, dass Nordkorea jetzt an den Olympischen Spielen teilnimmt?
Im Prinzip hat mich das nicht überrascht. Nordkorea hatte ja mein Interesse an dieser Art von Annäherung und sich auf der internationalen Bühne zu präsentieren. Und gerade im Sportbereich war Nordkorea in der Vergangenheit ja sehr erfolgreich. Und das ist eine Bühne, die sie natürlich nicht auslassen wollen.
Ist das denn jetzt auch ein erster Schritt Richtung Frieden?
Das wäre viel zu weit gegriffen. Im Moment gibt es kleine Schritte zwischen Nordkorea und Südkorea. Das ist auch gut, weil die beiden Länder ja natürlich langfristig miteinander interagieren müssen. Sie haben die Grenze und es gab in den vergangenen Jahren ja einige Überschreitungen auf der Grenze und eine Art Normalisierung zwischen den beiden Ländern ist notwendig. Ein Friedensprozess muss natürlich die USA beinhalten und das müssen wir sehen, ob das in diesem Jahr passieren wird.
Die UN hat ja die Sanktionen im Dezember nochmal verschärft. Lange hatte man das Gefühl, dass die Sanktionen gegen Nordkorea ins Leere laufen. Warum eigentlich? Weil China die Sanktionen nicht wirklich angewendet hat oder hat Nordkorea einfach noch zu viele andere Möglichkeiten, Handel zu betreiben?
Zunächst muss man sehen, dass natürlich Nordkorea keine intensive industrielle Wirtschaft hat, die funktionieren muss, sondern Nordkorea ist in erster Linie ein Agrarstaat und kann zum großen Teil auch auf sich selbst zurückfallen. China hat die Sanktionen natürlich durchgeführt und gerade die großen chinesischen Firmen haben die Sanktionen eingeführt, weil sie eben auch den amerikanischen Markt nicht verlieren wollen. Ich denke, Nordkorea hat immer wieder Mittel und Wege gefunden, die Sanktionen zu umgehen. Es gibt auch andere Staaten, mit denen sie gehandelt haben, gerade im Waffenbereich in Afrika. Und es gibt auch kriminelle Netzwerke, mit denen Nordkorea umgegangen ist und über die wahrscheinlich auch Technologien nach Nordkorea gelangt sind.
Also sind die Sanktionen völlig sinnlos?
Die Sanktionen sind nicht vollkommen sinnlos. Wir müssen ja schauen, was für Sanktionen es tatsächlich gibt. In erster Linie hat die UN Sanktionen beschlossen, die die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen verhindern soll. Und das ist eine internationale Norm, die wir natürlich auf jeden Fall verteidigen müssen. Und in diesem Sinne waren die Sanktionen auf jeden Fall sinnvoll. Die anderen Sanktionen, gerade die wirtschaftlichen Sanktionen und die Nordkorea eindämmen sollten, sind in der Regel auf bilateraler Ebene stattgefunden. Das heißt zwischen den USA und Nordkorea, der EU und Nordkorea etc. Und hier muss man eben schauen, wie sinnvoll das im Einzelnen ist, was das politisch eigentlich bewirkt und was man eigentlich auch politisch bewirken will. Und das sind eine Menge große Fragezeichen dahinter.
Offiziell gibt es ja noch eine Planwirtschaft in Nordkorea, aber viele Experten sagen, dass Kim Jong-un sie aufweicht. Inwiefern?
Kim Jong-un hat vor einigen Jahren eine neue Doktrin eingeführt, die heißt Byung-in und das bedeutet, dass die Wirtschaft letztendlich an erster Stelle sein soll. Sein Vater hatte das Militär an erste Stelle gestellt und die meisten Ressourcen sind da reingeflossen. Und auch für seine eigene Stellung innerhalb der Politik, das heißt zwischen der Partei und dem Militär, ist es natürlich für ihn wichtig, auch das Militär etwas zu schwächen. Und für ihn war letztendlich der Aufbau des Atomprogramms oder Wiederaufbau des Atomprogramms wichtig, um Ressourcen von Militär in die Wirtschaft umzuleiten. Was Kim Jong-un letztlich gemacht hat, ist, dass er das Land geöffnet hat für Investitionen. Alle Provinzen in Nordkorea sind Sonderwirtschaftszonen und theoretisch wäre es möglich, dass Auslandsinvestitionen nach Nordkorea fließen könnten. Das passiert natürlich aufgrund der Sanktionen nicht, aber er hat schon versucht, die Wirtschaft umzubauen. Und im kleinen Rahmen passiert das auch. Es werden kleine Märkte gegründet. In der Landwirtschaft dürfen Überschüsse verkauft werden und es entsteht so etwas wie eine kleine Marktwirtschaft.
Wie beliebt ist denn Kim Jong-un bei der eigenen Bevölkerung? Ist das auch ein Grund, warum die Menschen ihm nicht die Schuld geben, dafür, dass sie hungern?
Na, ich glaube, ob jemand da beliebt ist oder nicht, da können wir sehr schwer Urteile darüber bilden. Was aber natürlich klar ist, dass in dem Land die Überzeugung besteht, dass ein Krieg besteht in den letzten 60, 70 Jahren. Letztendlich wurde der Krieg ja nie offiziell beendet. Es gibt nur einen Waffenstillstand und das Land wurde permanent mobilisiert gehalten. Und auf dieser Basis konnte man natürlich das Feindbild USA aufrechterhalten und das gesamte Land mobilisiert halten. Die Hungersnöte, die sind zum Teil ja nicht der Politik geschuldet, sondern eben auch den Umweltbedingungen in Nordkorea. Es ist ein sehr bergiges Land, in dem es sehr schwer ist, Landwirtschaft zu betreiben. Und letztendlich konnte man auch immer wieder, auch in der Propaganda, zeigen, dass die Schuld beim Ausland liegt. Das muss man leider so sagen. Unter der Trump-Regierung war es dann auch möglich, dass gewisse Äußerungen eins zu eins in die Propaganda übergegangen sind. Gerade in den letzten Jahren wurde dem Regime ein großer Gefallen getan.
Also stärken auch die Sanktionen nochmal das Nationalgefühl?
Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Das wird immer wieder dadurch gezeigt, dass natürlich das Umfeld, gerade die USA, feindlich Nordkorea gegenüber eingestellt sind. Und solche Sanktionen unterstreichen das auch in der Bevölkerung.
Also wenn Nordkorea soweit stabil ist, die Sanktionen bislang nur wenig bringen, was sind denn dann die Alternativen? Die USA fordern ja, dass Nordkorea auf seine Atomwaffen verzichtet.
Ja, da ist einiges falsch gelaufen in der Vergangenheit und bei vergangenen Gesprächen. Zum einen waren die Gespräche sehr einseitig, das heißt, es gab absolute Forderungen auf allen Seiten, aber gerade seitens der USA und der internationalen Gemeinschaft wurde eine komplette Denuklearisierung Nordkoreas gefordert, ohne wirklich auf die Interessen Nordkoreas einzugehen. Daraufhin hat Nordkorea immer wieder versucht, diese durchzusetzen, aber es war zum Teil wirklich nicht möglich. Und das Hauptinteresse Nordkoreas ist natürlich, dass es Sicherheitsgarantien hat als Land, das immer noch de facto im Krieg mit den USA steht. Das darf man natürlich nicht vergessen.
Im Prinzip sind doch auch die Atomwaffen sowas wie eine Lebensversicherung für Kim Jong-un, oder?
Das ist eine reine Lebensversicherung. Das hilft letztendlich, Ressourcen im Land umzuverteilen. Aber nach außen dient es als A, Lebensversicherung für das Land und B, natürlich auch als Mittel, um mit den USA auf Augenhöhe verhandeln zu können.
Also wird Nordkorea niemals darauf verzichten?
Auf keinen Fall.
Was sind denn dann die Alternativen? Ein dritter Weltkrieg oder Frieden mit Nordkorea? Müsste dann Nordkorea als Nuklearmacht anerkannt werden?
Also im letzten Jahr, was passiert ist, und ich glaube, das war auch das Ziel der nordkoreanischen Regierung im ersten Jahr der Trump-Administration, war eigentlich seine Position zu festigen. Man hat sehr auf eine Eskalationsdynamik gesetzt. Man hat versucht, mit vielen Tests von Raketen und auch Atomtests zu beweisen, dass man eine große Macht ist. Und durch die Diskussion, die dadurch entstanden ist, wurde ja auch klar, dass die Abschreckung, auch wenn das Nuklearsenal noch nicht entwickelt ist, ja bereits besteht. Weil Nordkorea ja bereits jetzt mit einfacher Artillerie Städte wie Seoul sehr einfach erreichen kann. Und das hat für Nordkorea letztendlich eine Basis geschaffen, um jetzt wieder in Gespräche einzutreten. Und ich denke, das wird wahrscheinlich auch passieren. Die Gespräche mit Südkorea jetzt waren erster Schritt. Man war sich einig, dass man sich annähern will. Aber die beiden Länder können nur zu einem gewissen Resultat kommen, das zwischen den beiden Ländern reguliert. Die tatsächlichen Verhandlungen müssen zwischen den USA und Nordkorea stattfinden. Und das wäre jetzt der nächste Schritt. Und wenn man sich die Entwicklung in der letzten Woche anschaut, sieht man, dass tatsächlich die Südkoreaner, aber auch der US State Secretary Tillerson versucht haben, das Narrativ etwas umzudichten, dass diese Entwicklungen jetzt ja tatsächlich deswegen entstanden sind, weil die USA den Druck erhöht hat in den letzten Jahren.
Sie klingen jetzt viel freundlicher, Sie wollen sich treffen. Ist das die Wende?
Das ist keine Wende, das war etwas, was natürlich lange anstand und bis 2015 immer wieder diskutiert wurde, wie man ein Treffen wieder arrangieren kann. Es fehlte einfach die Vorbedingung dafür. Es wurden viele Forderungen an Nordkorea gestellt, aber letztendlich stand sich die USA auch selbst im Wege, da sie A, aufgrund der internen Version, wie die Geschehnisse bisher verlaufen sind, eigentlich gar nicht auf Nordkorea zutreten konnte und zweitens der Kongress das auch blockiert hätte. Jetzt ist eine Situation entstanden durch den Druck und durch wirklich diese Interpretation, dass Nordkorea tatsächlich die Kraft hat, zumindest südkoreanische Städte zu treffen. Eine Situation entstanden, wo man natürlich wieder verhandeln muss und kann und auch die Türen wieder offen sind.
Wer müsste sich denn eigentlich alles an den Tisch zusammensetzen? USA, Südkorea, Nordkorea. Aber welche Rolle spielen China und Russland? Die wollen doch auch eigentlich keine wirkliche Veränderung der Situation, oder?
Das würde ich so nicht behaupten. China hat immer sehr konsistente Strategien gegenüber der nordkoreanischen Halbinsel gehabt. Das heißt, dass sie immer grundsätzlich eine Stabilität in ihrer Nachbarschaft haben wollten. In der Vergangenheit war das so, dass sie um jeden Preis einen Krieg verhindern wollten, der zu hohen Flüchtlingszahlen Richtung China geführt hätte. Irgendwann haben sie aber auch festgestellt, dass das Nuklearprogramm auch ihren Stabilitätsinteressen widerspricht und haben die internationale Gemeinschaft gestützt im Sanktionsregime und haben versucht, Druck auf Nordkorea auszuüben. Das hat sich für China letztendlich nicht ausgezahlt, weil sie ihren Einfluss auf Nordkorea verloren haben. Aber grundsätzlich hat China schon ein Interesse, dass es einen Frieden auf der koreanischen Halbinsel gibt.
Und Russland, es gab ja die Pressekonferenz von Putin, wo er nochmal darauf hingewiesen hat, wie gefährlich Nordkorea ist. Da bin ich mir nicht so ganz so sicher, wie das zu verstehen ist. Hilft er der Drohung Nordkoreas oder will er, dass die Gespräche zwischen USA und Nordkorea erfolgreich verlaufen?
Ich denke, das spielt in diese Thematik hinein, dass eben ein Szenario aufgebaut werden musste, das förderlich ist für Gespräche. Und in diesen letzten 2 Jahren war das eben nur Szenario, das auf Bedrohung aufgebaut war und nicht auf friedliches Aufeinander zugehen.
Jetzt arbeiten aber auch unheimlich viele Nordkoreaner in Russland. Ist das nicht auch eine Form von Unterstützung des Regimes?
Das ist natürlich eine Unterstützung, weil die meisten Gelder in Richtung Nordkorea geflossen sind, wenn nicht alle. Die neuesten Sanktionen verbieten auch die Arbeit von nordkoreanischen Arbeitern in anderen Ländern und den Geldfluss, dem jetzt auch ein Riegel vorgeschoben worden. Aber bisher war das eben auch nicht verboten.
Greift das denn jetzt sofort?
Ich denke, dass die großen Länder das sehr schnell implementieren können. In der Vergangenheit gab es ja in vielen Ländern nordkoreanische Arbeiter, in den Emiraten, in Russland, sogar bis nach Polen. Es gibt natürlich auch Länder, in denen andere Interessen herrschen oder wo einfach diese Politiken langsamer umgesetzt werden, was für die Sanktionen generell wichtig ist, wie effektiv Exportregime sind in einzelnen Ländern, gerade im afrikanischen Kontinent. Ich denke, es gibt auch viele nordkoreanische Arbeiter, gerade in Landwirtschaft, in afrikanischen Ländern, wo das jetzt nicht so schnell funktionieren wird.
Wenn jetzt die Friedensgespräche beginnen, was sollten wir denn davon erwarten?
Friedensgespräche an sich sind jetzt erstmal nicht sinnvoll. Man muss sich erstmal an den Tisch setzen und überlegen, wie man vorgehen will. Es gibt ja nicht nur einen Prozess, sondern es gibt verschiedene Prozesse. Was bereits angefangen hat, ist wieder eine Annäherung zwischen Nord- und Südkorea. Man will wieder die militärischen Kontakte aufbauen, die unterbrochen worden sind. Und das sind so kleine Schritte Richtung Vertrauensbildung. Aber wenn wir schauen, was da noch auf der Agenda ist, sind natürlich die USA und Nordkorea, die Beziehungen normalisieren müssen und versuchen müssen, einen Prozess aufzusetzen, der sehr gut durchdacht ist, damit es nicht wieder Rückschritte gibt, wie es in der Vergangenheit passiert ist, wo es Missverständnisse gab, wo einzelne Teile der Abkommen auf beiden Seiten nicht nachgekommen ist. Man muss wirklich sehr klar ein Regime schaffen, wo beide Seiten liefern müssen und das muss zeitlich sehr gut abgestimmt sein. Dann haben wir das dritte Setting und das sind eben China, Russland, Japan, USA, Südkorea, Nordkorea, also die gesamte Region. Und in der Region gibt es ja das Problem, dass die Sicherheitssituation, der Status quo im Moment überhaupt nicht existiert und eben auf der Ebene auch klar sein muss, dass alle am gleichen Strand ziehen und dass die regionale Ordnung langsam aufgebaut werden muss, weil Nordkorea eben in den vergangenen Jahren auch da hineingespielt hat und die Unsicherheiten verstärkt hat zwischen den Ländern in der Region.
Vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Ich habe mit dem Politikwissenschaftler Bernd Berger über Lösungen im Nordkorea-Konflikt gesprochen. Die USA spielen mitunter die wichtigste Rolle im Nordkorea-Konflikt. Donald Trump und Kim Jong-un im atomaren Wer hat den größeren roten Knopf-Vergleich haben uns das ganze letzte Jahr über in Angst und Schrecken versetzt. Wird dieser Konflikt nun anhalten oder wird er dieses Jahr gelöst? Mit Gabi Biesinger, unserer Korrespondentin in Washington, spreche ich jetzt. Frau Biesinger, wie wird denn Nordkoreas Teilnahme an den Olympischen Spielen in den USA bewertet, wahrgenommen?
Also schon in gewisser Weise als Chance. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, die hat gesagt, die Teilnahme könne dem Regime in Pyongyang zeigen, dass es Sinn macht, die internationale Isolierung zu beenden. Aber der Norden könne seine Ausgrenzung nur dann beenden, wenn das Regime eben auch auf sein Atomprogramm verzichtet. Und das Außenministerium hat erklärt, der Besuch der nordkoreanischen Athleten in Südkorea, der dürfe auf keinen Fall gegen die bestehenden UN-Sanktionen verstoßen. Und diese Ankündigung von weiterführenden Gesprächen über Abrüstung, die wird in den USA als sehr vage angesehen. Wann soll denn das sein? Was steht da genau auf der Tagesordnung? Sind die USA dabei? UN-Vertreter? Also der Enthusiasmus, dass jetzt mit dieser Olympiateilnahme eine neue Eiszeit beginnen könnte, der hält sich hier in den USA doch sehr in Grenzen.
Der Außenminister der USA, Rex Tillerson, hat der nordkoreanischen Regierung ja sehr viel versprochen, dass es keinen Regime-Change geben wird, dass die USA zu Gesprächen bereit sind. Und sind die USA denn jetzt wirklich ohne Vorbedingungen zu Gesprächen bereit oder gibt es doch Bedingungen? Und kann Nordkorea den USA diesbezüglich vertrauen?
Also ohne Vorbedingungen sind die USA nicht bereit. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, die hat gesagt, der nächste Schritt bleibe, die koreanische Halbinsel von Atomwaffen zu befreien. Das bleibe das Ziel. Und deutlicher geworden ist da noch Nikki Haley, die UN-Botschafterin der USA in New York. Die hat gesagt, wir können erst mit Nordkorea reden, wenn eine ganze Reihe von anderen Dingen passiert sind. Nämlich Nordkorea muss mit den Atomtests aufhören. Sie müssen die Bereitschaft zeigen, ihr Atomprogramm Kernprogramm zu beenden. Und wir müssen sicherstellen, dass das Ganze nicht wieder so läuft wie in den vergangenen 25 Jahren. Nämlich, dass Nordkorea signalisiert, an den Verhandlungstisch zu kommen, dann um Geld bittet und sich dann irgendwie durchmogelt. Wir machen da nur mit, wenn am Ende die USA sicherer sind und die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei. Und die andere Frage, die Frage des Vertrauens von Seiten der Nordkoreaner, das ist auch so eine Geschichte. Also Nordkorea hat ja quasi zwei Negativbeispiele vor Augen, wie das laufen kann, wenn man vertraut und auf sein Atomprogramm verzichtet. Das ist einmal Libyen, wo der Westen ja auch Gaddafi überzeugte, sein Atomprogramm zu beenden. Und er 2003 auch erklärte, er wolle mit den Atomtests aufhören und seine Massenvernichtungswaffen abschaffen. Aber die UN und der Westen haben dann später dennoch seinen Sturz mitbetrieben. Und gerade aktuell gibt es eben ja das Beispiel des Iran, wo die Europäer ja meinen, der Iran halte sich an diesen vereinbarten Atomdeal, während Donald Trump das bezweifelt und angedroht hat, diesen Deal platzen zu lassen. Und das wäre ja sicher überhaupt gar keine vertrauensbildende Maßnahme, auch im Blick der Nordkoreaner.
Glauben Sie, die USA haben schon eine Strategie für ein weiteres Vorgehen, für ein erstes Gespräch mit Nordkorea?
Also man muss ja erstmal festhalten, dass Donald Trump in Sachen Nordkorea schon jede mögliche denkbare Position eingenommen hat und ja auch gern das Gegenteil von dem sagt, was sein Außenminister signalisiert. Insofern ist es überhaupt schwierig, eine stringente Strategie in der US-Regierung zu erkennen. Nach den ersten bilateralen Gesprächen hat Trump ja mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon telefoniert und ihm zugesagt, dass die USA während diese Gespräche laufen zwischen Nord und Süd nicht militärisch eingreifen werden. Das ist ja schon mal was wert. Und dann hat Trump weiter gesagt, zur angemessenen Zeit und unter den richtigen Umständen können wir miteinander reden. Und beide Seiten, Südkorea und die USA, haben bekräftigt, dass sie die Politik des maximalen Drucks auf Nordkorea weiterführen wollen und dass das richtig war. Trump hat ja sowohl getwittert als dann auch hinterher zu Journalisten gesagt, ohne unsere Haltung, dass wir immer diese standhafte Stärke demonstriert haben, glaubt ja wohl niemand, dass diese Gespräche zustande gekommen wären. Also Trump hat den Eindruck, dass er da mit seinen Drohungen und dem größten Atomknopf aller Zeiten und so schon durchaus auf dem richtigen Weg war. Und was jetzt eben die Frage ist, ob die USA jemals hinter das Atomprogramm zurückgehen, hinter die Forderung, dass das beendet wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man sich eben anguckt, was gerade im Iran passiert, wo ja im Grunde dieses Atomprogramm schon eingehegt worden war durch den Deal, möchte ich mal sagen. Ob das dann andererseits aber durchsetzbar bleibt oder dann nicht einfach ewig so weitergeht, wie es im Moment läuft, das bleibt die Frage.
Vielen Dank. Ich habe mit unserer Korrespondentin Gabi Biesinger in Washington gesprochen. Nordkorea kann Olympia den Nuklearkonflikt lösen. So einfach wird der Nuklearkonflikt nicht zu lösen sein, aber immerhin ist die Olympiateilnahme Nordkoreas ein erstes Zeichen für eine Gesprächsbereitschaft. Viel wird davon abhängen, mit welcher Strategie und zu welchen Bedingungen die USA in ein erstes Gespräch mit Nordkorea gehen werden, wenn es denn dazu kommt. Das war die Sendung Politik. Es gibt sie auch als Podcast unter hrinforadio.de. Ich bin Isabel Reifenrath.